Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Guten Morgen, es ist 9 Uhr. Aufgrund der aktuellen Ereignisse in und um Libyen hören Sie ein Heute-Morgen-Spezial. Am Mikrofon Daniel Knoll. In der Nacht hat die internationale Koalition ihre Angriffe auf Ziele in Libyen fortgesetzt. Wir diskutieren, was die Operation bisher bringt und was noch zu erwarten sein wird. In der Rebellenhochburg Benghazi ist die Lage unsicher, viele Menschen fliehen aus der Stadt, wir hören einen Augenzeugen. Zunächst eine Nachrichtenübersicht mit Markus Amrain.
In Libyen haben die westlichen Truppen ihren Militäreinsatz über Tripolis fortgesetzt. Dies meldet das libysche Staatsfernsehen. Meldungen von unabhängiger Seite gibt es dazu noch nicht. Dem libyschen Staatssender zufolge wurden auch Ziele in den Städten Misrata, Suara und Benghazi bombardiert. Zudem habe es Angriffe auf Gaddafis Geburtsstadt Sirte gegeben. Gaddafi bezeichnete die Militäroperation des Westens in einer kurzen Botschaft im libyschen Fernsehen als Kreuzzug und erklärte, das Mittelmeer werde sich in ein Schlachtfeld verwandeln. Die Militäraktion, die vom UNO-Sicherheitsrat gebilligt wird, soll verhindern, dass Gaddafi weiter Krieg gegen das eigene Volk führt. Im Kampf gegen eine Atomkatastrophe in Japan gehen die Arbeiten am beschädigten Atomkraftwerk weiter. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, sind die Temperaturen in den Reaktorblöcken 5 und 6 des schwer beschädigten Atomkraftwerks Fukushima auf ein fast normales Niveau gesunken. Den Technikern gelang es unterdessen, die Kühlsysteme der Reaktoren 1 und 2 an die Stromversorgung anzuschließen. Im Laufe des Tages sollten sie wieder mit Elektrizität versorgt werden. Anschließend sollten auch die Kühlsysteme der Reaktorblöcke 3 und 4 angeschlossen werden. Der US-Botschafter in Mexiko, Carlos Pascual, ist von seinem Posten zurückgetreten, wie das Außenministerium in Washington bestätigte. Pascual hatte über interne Streitereien der mexikanischen Sicherheitsbehörden im Kampf gegen die Drogenkartelle geklagt. Die entsprechenden diplomatischen Depeschen waren von der Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlicht worden. Mexikos Präsident Calderón war darüber derart verärgert, dass es zu Spannungen mit den USA kam. Beim Tennisturnier von Indian Wells in den USA ist Roger Federer ausgeschieden. Im Halbfinale verlor er gegen Novak Djokovic aus Serbien in 3 Sätzen. Folge dieser Niederlage: Federer fällt in der Weltrangliste auf Platz 3 zurück. Zusammen mit Stanislas Wawrinka unterlag Roger Federer danach auch im Doppelfinal gegen den Ukrainer Alexander Dolgopolov und Xavier Mathis aus Belgien. In den Eishockey-Playoff-Halbfinals führen Davos und Kloten in ihren Serien nun mit 3:0 Siegen. Davos gewann gegen Zug 6:1 und Kloten schlug Bern 4:3. Im Playout führt Ambrì nur noch mit 2:1 Siegen. Rapperswil-Jona gewann gegen Ambrì 2:1 nach Verlängerung. Und in der Fußballmeisterschaft verlor Neuenburg-Sammax gegen Zürich 1:2 und St. Gallen besiegte Bellinzona 1:0. Das Wetter. Am Morgen hat es einige Hochnebelfelder. Tagsüber scheint die Sonne. Temperatur im Norden mit Bise um 10, im Süden 16 Grad.
DRS 1, DRS 2, DRS 3 und DRS 4 News. Sie hören ein Heute-Morgen-Spezial zum Thema Libyen. Am Abend haben zunächst Frankreich, Großbritannien und die USA mit militärischen Aktionen gegen Libyen begonnen. Mit Flugzeugen und von Kriegsschiffen aus soll eine Flugverbotszone über Libyen durchgesetzt werden. Kampfjets haben Ziele in der Umgebung der Rebellenhochburg Benghazi, aber auch in der Umgebung der Hauptstadt Tripolis und in anderen Städten an der Mittelmeerküste unter Beschuss genommen. Unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger ist derzeit in Paris, wo gestern rund 20 Staaten den Entscheid zum militärischen Eingreifen an einem Sondergipfel gefällt haben. Ich habe Fredrik Steiger gefragt, wie die Operation genau angelaufen sei.
Es handelt sich um eine Serie von Angriffen, vor allem auf libysche Fliegerabwehrstellungen und entsprechende Radaranlagen an der Mittelmeerküste. Dort sind diese Anlagen, diese Stellungen konzentriert. Etwa 20 Orte wurden beschossen, zum einen aus Flugzeugen, zum anderen mit Raketen. Es gab 110 Abschüsse, wie aus dem Pentagon bestätigt wurde. Begonnen hat die Aktion Frankreich kurz vor 18 Uhr, gestern am frühen Abend, mit Angriffen auf libysche Panzer von Rafale-Flugzeugen aus.
Ist das nun die große Offensive gegen Gaddafi oder kommt da noch mehr?
Also im Moment handelt es sich eher um Nadelstiche. Man spricht von einem rollenden, allmählichen Beginn einer Operation. Viele der zugesagten militärischen Mittel sind auch noch gar nicht vor Ort einsatzbereit. Zum Beispiel der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle soll erst heute Mittag überhaupt vom Hafen Toulon aus auslaufen. Und auffallend ist auch, dass die Amerikaner gemessen an ihrem enormen militärischen Potenzial bisher ganz bewusst sehr diskret auftreten. Die Operation hat zwar bereits wie üblich einen amerikanischen Namen bekommen, nämlich Odyssey Dawn, was man etwa mit Beginn der Odyssee bezeichnen könnte, aber die Amerikaner halten sich sehr zurück, auch die NATO übrigens hält sich sehr zurück und es ist auch im Moment noch keine zentral geführte Großoperation. Es wird von verschiedenen Zentren aus koordiniert.
Jetzt sprechen die Vertreter der internationalen Koalition, vor allem amerikanische Generäle, von einer zeitlich eng begrenzten Aktion. Ist das realistisch?
Diese Hoffnung besteht natürlich bei am Anfang eines Krieges immer. Man hofft, die Ziele rasch zu erreichen. Meistens kommt es, wie die Erfahrung zeigt, anders. Die Hoffnung auf eine begrenzte Offensive, auf eine zeitlich begrenzte Offensive besteht natürlich darin, dass man erstens hofft, Gaddafis Angriff auf Benghazi sehr schnell zu stoppen und dass man, das ist die zweite und vielleicht noch wichtigere Hoffnung, zeigen will, welche Übermacht Gaddafi nun gegenübersteht, dass die Koalition nicht nur Worte verwendet, sondern auch nun Taten folgen lässt und man hofft natürlich damit, die Truppen von Gaddafi zu demotivieren und Massendesertionen auszulösen. Wenn das gelingen sollte, könnte es in der Tat relativ schnell gehen. Aber ob es gelingt, ist im Moment noch völlig offen.
Erläuterungen unseres diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger. Wechseln wir die Perspektive, betrachten wir die Lage aus der Sicht Libyens bzw. seines Machthabers Muammar Gaddafi. Bei mir im Studio ist unser Maghreb-Spezialist Alexander Gschwind. Was haben diese Angriffe in Libyen bisher bewirkt? Zeigt sich Gaddafi irgendwie beeindruckt davon?
Bis jetzt huldigt er weiter seiner Durchhalte-Rhetorik und seinen Drohgebärden. Er spricht vom Kampf bis zum letzten Mann, droht das Ganze mit dem ganzen Mittelmeerraum in ein Schlachtfeld zu verwandeln. Das libysche Fernsehen zeigt Bilder von Trümmern und Verletzten, angeblich Zivilisten, und versucht damit zu zeigen, was da für ein Kreuzzug im Gange ist, wie es Gaddafi selbst nennt.
Kann man eine Strategie erkennen, die Gaddafi nun verfolgt?
Gaddafi verfolgt augenscheinlich zwei Ziele. Erstens, wie gesagt, sich in eine Opferrolle zu manövrieren, von der er sich erhofft, dass das irgendwann mal auch außerhalb Libyens Reaktionen auslöst, indem er eben das Bild von zivilen Zielen und Opfern strapaziert. Andererseits hat er gestern schon angedeutet, mit seinem abenteuerlichen Vorstoß auf die Vororte von Benghazi, dass er versucht, seine Truppen unter Zivilisten oder zivilen Bewohnern von Rebellenstädten zu verstecken, um damit eben gerade solche Fehlschüsse zu provozieren und damit diese Opferstrategie noch zu optimieren, in Anführungszeichen.
In der Eile haben nun doch die westlichen Armeen ohne Unterstützung der arabischen und afrikanischen Staaten losgeschlagen. Was könnte das für den Verlauf der Aktion bedeuten?
Das könnte zur ganz empfindlichen Achillesferse werden, der ganzen Operation. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass da im Moment noch die USA, der in jener Region besonders unbeliebte Weltpolizist am Werk ist, im Verein mit europäischen Kolonialmächten wie Frankreich und England, bald auch noch unterstützt wahrscheinlich von Italien, das in der libyschen Geschichte eine ganz üble Rolle gespielt hat, dann ist das schon mal schlecht. Und wenn man dann hört, dass eigentlich auf arabischer Seite höchstens Golfstaaten wie Katar in Frage kämen als Alliierte, die jetzt gerade dabei sind, in Bahrain und im Jemen Volksbewegungen ähnlicher Art wie in Libyen niederzuwalzen und Blutbäder zu veranstalten, ist dies wahrscheinlich der moralischen Legitimation zumindest der ganzen Operation alles andere als dienlich.
Sollten die Militäraktionen erfolgreich sein, wie stark ist Gaddafis politische Basis eigentlich noch?
Gaddafis Regime stützt sich im Wesentlichen auf drei Pfeiler. Das eine ist der Terror nicht nur gegen außen, sondern auch gegenüber dem eigenen Volk und der nächsten Umgebung sogar. Das andere ist sein Ölgeld, mit dem er Waffen und Beziehungen kaufen kann. Und das dritte sind seine Elitetruppen, die hauptsächlich aus Söldnern bestehen. Und das ist ja nun nicht ihr Krieg, der sich da anbahnt. Und wenn diese Leute aus anderen Ländern merken, dass es ernst geht und sie um ihr Leben fürchten müssen, könnte es sehr wohl sein, dass da tatsächlich Absatzbewegungen einsetzen.
Die Einschätzungen unseres Maghreb-Spezialisten Alexander Gschwind. In den letzten Tagen sind Muammar Gaddafis Truppen auf die aufständischen Hochburg Benghazi vorgerückt. Unklar war bisher, wie weit. Ich habe heute früh mit dem Journalisten Kurt Pelder gesprochen. Er ist zurzeit in Benghazi. Von ihm wollte ich zuerst wissen, wie er die erste Nacht nach Beginn der UNO-Intervention in Benghazi erlebt hat.
Ja, Benghazi ist eine Art Geisterstadt. In der Nacht sind vor allem Rebellen auf den Straßen. Es hat unzählige Checkpoints, Straßensperren, wo die Autos kontrolliert werden, weil man Angriffe von einer fünften Kolonne von Gaddafi befürchtet. Man sieht hunderte von Fahrzeugen, bepackt mit Matratzen, Koffern und so weiter, Flüchtlinge, die sich auf den Weg nach Ägypten machen. Also alles libysche Bewohner von Benghazi. Und ansonsten ist die Stadt mittlerweile sehr ruhig. Heute um 5.20 Uhr überflogen eine Menge Kampfjets die Stadt Richtung Zielen weiter südlich. Etwa während 40 Minuten hörte man den Lärm von Düsen und nachher verzog sich alles wieder. Und jetzt ist es extrem ruhig, also für Benghazi eigentlich wirklich gespenstisch schon fast.
Wie haben die Leute in Benghazi auf den Angriff der Koalitionstruppen reagiert?
In Benghazi war die Stimmung schon auch ein bisschen gedämpft, einfach wegen der Angriffe der Gaddafi-Truppen am Samstag. Insgesamt aber feiern die Leute hier die Siege, bevor sie errungen sind. Also die Rebellen sind hier überall auf den Straßen gewesen und haben Fahnen geschwenkt. Man hat diese Angriffe ersehnt, man hat darauf gewartet. Man hat irgendwie insgeheim wohl auch gehofft, dass der Westen jetzt quasi die Kartoffeln aus dem Feuer holt, dass der Westen jetzt den Krieg gewinnt für die libysche Opposition.
Wenn diese Kampfflugzeuge der Alliierten ihre Einsätze fliegen, nimmt man wahr in Benghazi, welche Seite da schießt?
Die Angriffe heute Nacht, das müssen westliche Kampfjets gewesen sein, weil Gaddafis Flugzeuge nicht in der Nacht fliegen und auch nicht die Fähigkeit haben, in der Nacht Ziele anzugreifen. Also es waren sicher westliche Flugzeuge, aber es war noch dunkel, es war unmöglich zu sehen, welcher Typ von Maschine das war. Aber es waren eindeutig viele Flugzeuge, weil es war während 40 Minuten war hier der Lärm der Düsen zu hören.
Kurt Pelder, können Sie sagen, wie groß die Bedrohung durch Gaddafis Truppen vor Benghazi noch ist?
Hier sagen die Leute, dass sich die Truppen zurückgezogen haben und es ist, ich würde jetzt erwarten, dass diese Kampfjets heute früh die Truppen bombardiert haben, die sich nach Ajdabiya rund 160 Kilometer südlich von Benghazi zurückgezogen haben. Im Moment sieht es nicht danach aus, dass die Flugzeuge der Armee, der Luftwaffe hier noch operieren können. Und die Armee selbst ist inzwischen so weit weg von Benghazi, dass auch ihre Artillerie und die Stahlorgeln die Stadt nicht mehr erreichen können. Die Leute sind hier im Moment ziemlich optimistisch.
Sie haben eben von den Flüchtlingen gesprochen, die Benghazi verlassen. Was für Menschen sind das? Sind das Ausländer oder sind das Libyerinnen und Libyer?
Es hat hier fast keine Ausländer mehr. Es sind also vor allem Libyer, Leute, die ein Auto besitzen und genug haben von der Bedrohung, genug haben von den Kämpfen. Die flüchten nach Ägypten. Viele wohl in der Absicht, zuerst einmal ihre Familie in Sicherheit zu bringen. Ich habe auch Rebellen gesehen, die ihre Familien weiter nach Osten gebracht haben, in Sicherheit und dann wieder zurückkamen. Also einfach nur noch die Männer mit den Waffen.
Diese Rebellen, können Sie beschreiben, was für Leute das sind? Sind das besser gebildete oder ist da jeder einer gewissen Alterskategorie Mitglied bei diesen Rebellen?
Ja, es sind vor allem junge Leute und vor allem Städter. Ich würde sagen, diese Revolution ist eine städtische Revolution, weniger Landbevölkerung. Allerdings spielt die Landbevölkerung in Libyen ohnehin eine untergeordnete Rolle. 80% der Einwohner leben in den Städten. Die Rebellen sind lokal organisiert, sie koordinieren zwar ihre Aktionen, aber die Leute in Tobruk kämpfen für sich, mehr oder weniger die Leute hier in Benghazi. Und was erstaunlich ist, die Rebellen kümmern sich wirklich auch um die Zivilbevölkerung, um die Flüchtlinge vor allem. Jetzt letzte Nacht waren Dutzende von Straßensperren neu entstanden an der Straße Richtung Ägypten und die Rebellen verteilten da Trinkwasser und Nahrungsmittel an die Flüchtlinge und auch ich habe mal eine Packung Kekse und ein bisschen Wasser abbekommen.
Eindrücke von Kurt Pelder am Satellitentelefon aus Benghazi. Soweit heute Morgen mit einer Sondersendung zu den Ereignissen in Libyen. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden mit einer Sondersendung auf DRS1 und auf DRS3 um 12 Uhr sowie auf DRS1 und DRS2 um 12.30 Uhr und beide Sendungen natürlich auch auf DRS4 News. Verantwortlich für die Inhalte Philipp Meyer, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.